Zeugnis von Frau, dass du der Jesus, den wir dürfen kennen. Und nicht irgendein anderer. Du, der Jesus, den wir dürfen kennen, der Sohn von Gott bist. Du bist gestorben für uns am Kreuz. Und wir dürfen hier in dieser Gemeinde und immer in der Gemeinschaft mit dir den Ort erleben, wo wir wieder dürfen Mut schöpfen, wo wir wieder dürfen zurechtkommen, wo wir wieder dürfen Unterstützung bekommen, wo wir Weisung bekommen. Wir haben hier einfach den Ort in deiner Gegenwart, wie heute Morgen, so jeden Tag. Der Ort in deiner Gegenwart, wo wir ganz neu anfangen können, wo wir schöpfen können, wo wir uns freuen können, wo wir Sachen loswerden können, wo wir aber auch Sachen empfangen dürfen, wo wir Perspektiven bekommen, wenn es dunkel wird, wo wir uns freuen und weitergeben dürfen, wenn es hell ist in unserem Leben, wo wir dürfen voraussehen, weitersehen bis auf die letzte Seite von unserem Buch, wo wir bei dir in alle Ewigkeit werden sein. Ich lobe und preise dich für die Gelegenheit heute Morgen. Die Gelegenheit, für anzufangen. Die Gelegenheit, am Ende von unserem Leben dann auch einmal abzuschliessen. Und alles, was zwischen dir ist, immer an dem Ort von deiner Gegenwart. Danke dir, dass du uns den Ort, lieber Heiliger Geist, so richtig in die Nähe bringst von unserem Leben. Dass wir etwas anfangen damit. Dass es wirklich trägt, dass es nicht einfach im Kopf ist, eine Religion, eine Philosophie, eine Weltmeinung. Ich preise dich dafür. Amen. Amen. Das Thema heute Morgen, ihr seht es eingeblendet, der Himmel erwartet uns. Naja, mir ist aufgefallen, dass wir an und für sich, mit Ausnahme vielleicht von Beerdigungen, Abdankungsfeiern, relativ wenig über den Himmel hören. Relativ wenig ist irgendwie wie, ich sage jetzt nicht kein Thema, natürlich ist es ein Thema. Aber es gibt uns eben Dinge, solange wir auf dieser Erde sind, Dinge, die sind uns immer näher als der Himmel. Irgendwie von unserem Empfinden her. Und heute Morgen möchte ich, inspiriert vom Heiligen Geist, vom Wort Gottes her, einfach mal diesen Mega-Grundtenor in unsere Mitte hineinlegen. Hallo, der Himmel erwartet uns. Naja, aber, sagen viele, es eilt ja nicht gerade damit. Frei nach dem Zürich-West-Song, der Sommer ist vorbei. Kuno Launer singt dort, wenn man Ferien hat und man gleich verdient und ein Lüftchen geht, wenn die Sonne scheint, ist das Leben nicht einmal so schlimm. Solange am Morgen ein neuer Tag anfängt, solange etwa eine neue Scheibe drin liegt, der Karren läuft und deine Mannschaft gönnt und es ein Bild gibt, wenn man die Fernbedienung drückt, man Kohle kann nehmen, wenn man das Kärtchen reinlässt, ist das Leben nicht einmal so schlimm. Soweit Zürich West, Kuno Launer. Aber es muss ja nicht gerade sofort sein. Das Leben ist ja nicht einmal so schlimm. Aber einmal wird es für uns alle eng. Wenn das Leben spürbar versickert, nur noch Leiden und dann das Ende vor Augen ist. Da läuft mancher würdelos den letzten Gelüsten nach und Genüssen nach, denen er überhaupt noch fähig ist. Andere erwarten dann verzweifelt Dankbarkeit für all die Dinge, die sie getan haben, geleistet haben. Aber Essen macht keine Freude mehr. Die Augen, die Ohren, die Beine, die machen nicht mehr mit. Spätestens dann, fürchte ich, hilft es auch nicht wirklich, wenn der Karren immer noch läuft. Aber Jesus lässt sein Evangelium in die erschütterten, ängstlich fragenden Herzen, ich würde sagen, hineinkrachen. Jesus lässt den Jüngern sein Trost in die Herzen hineinkrachen, als sie völlig durcheinander waren. Sie vernahmen dort vor Golgatha vom Verrat des Judas und er war dann nicht mehr dabei. Sie hörten von Jesus prophezeiten, prognostizierten Verleugnung des Petrus. Und wie wenn das alles für sie nicht schon genug gewesen wäre, sagte Jesus noch irgendwas, ich gehe dann weg. Und da kommt Jesus, der dann dieses Gotteswort von einer weit übergeordneten Perspektive in ihre Enge hineinkrachen lässt. Wir lesen Johannes 14, 1-3. Da sagt er diesen Jüngern, bei denen es wirklich eng wurde, physisch, psychisch, geistlich, körperlich, einfach eng: Unerschüttert sei euer Herz. Vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich dann zu euch gesagt haben, ich gehe hin, um euch einen Platz zu bereiten. Wenn ich aber hingehe, euch einen Platz bereite und euch einen Platz bereite, so komme ich wieder und will euch zu mir nehmen, damit ihr dann seid, wo ich bin. Es ist immer wichtig, vor Augen zu haben, wo ist Gott? Manchmal scheint er weit weg, manchmal scheint er ganz nah. Die Frage ist, wo ist Gott? Ich war vor 2 Monaten ungefähr an einem Bauernhof-Gottesdienst und der Bruder, der dort die Einleitung gemacht hatte, begann mit dieser Frage, wo ist Gott? Und da hätte der Lehrer diese Frage auch gestellt, wo ist Gott? Die Antwort wäre wohl gewesen, im Himmel. Aber der Ernstli antwortete ganz bestimmt im Badezimmer. Da fragte der Lehrer, warum? Da sagte der Ernstli, jeden Morgen steht mein Papi vor der verschlossenen Tür und schreit, mein Gott, wie lange geht das denn noch? Unser Leben ist abhängig davon, wo Gott ist. Und ich sage euch, unser Lebensweg mündet nicht ins Badezimmer und steht nicht vor verschlossenen Türen an. Unsere Lebensaussichten als Gotteskinder münden weder in ein Badezimmer, aber auch nicht in ein Aufbewahrungsgelände für Leichen, um das mal so zu sagen, sondern ganz unzweifelhaft in den Himmel. Ganz unzweifelhaft in den Himmel. Was bedeutet das für uns? Können wir mit dem etwas anfangen, auch wenn es gefühlt noch nicht so eng ist in unserem Leben? Geht uns da nicht sehr viel verlustig, wenn wir da nicht so viel anfangen können damit? Ich meine, die Jünger hätten ja sagen können, Herr, der Himmel kann warten. Eigentlich gäbe es jetzt darum, die Römer wegzujagen, gäbe es darum, das Kreuz zu besiegen und nicht darauf zu gehen, nicht wegzugehen. Du hättest doch Möglichkeiten. Aber nein, Jesus antwortete, unerschüttert sei euer Herz, vertraut auf Gott, vertraut auf mich. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Immer wenn es um den Himmel geht, kommt bei mir der erste Gedanke hoch, Vater. Ich hatte eine sehr gute Vaterbeziehung zu meinem irdischen Vater. Es kommt vielleicht daher. Unser Vater im Himmel lehrt uns Jesus. Natürlich ist Gott hier durch den Heiligen Geist in unseren Herzen, aber er lehrt uns beten, unser Vater im Himmel. Und dieser Himmel ist oft so weit weg. Ist nicht wirklich der Trost, der, wenn wir erschüttert sind, uns unerschütterlich macht. Das gehört aber untrennbar zusammen, denn ein Himmel ohne Gott, ohne Vater, wäre eigentlich gar nicht Himmel. Darum kommen wir zum ersten Punkt, daheim im Vaterhaus. Jesus versicherte seinen Jüngern, wie es mit ihnen am Ende ausgehen wird. Und mit diesem Ende haben wir immer etwas Mühe. Wir möchten es tendenziell eher wegschieben. Christus ist mein Leben und Sterben mein Gewinn. Mein Gewinn. Aber ich habe festgestellt, viele wollen in diesem Hinsicht gar nicht so Gewinner sein. Es hat noch Zeit. Jesus versicherte seinen Jüngern, dass sie einmal beim Vater im Himmel sein werden. Es ist der absolute Wille Gottes. Er sagte zu ihnen: Seid nicht ängstlich, macht euch keine Sorgen, denn mein Vater hat ein Haus. Ich gehe zu ihm, ich gebe euch voraus, ich werde euch einen Wohnort, einen Platz für euch bereiten. Macht euch keine Gedanken, dort ist Raum genug für euch alle. Ihr werdet in den Himmel kommen, wo Gott ist. Natürlich kennen wir das. Ich meine, aber als Jesus diese Worte zu seinen Jüngern richtete, hatten die doch ganz andere Probleme. Das war jetzt doch sicher nicht das, was sie als erstes hören wollten. Eigentlich wären andere Trostworte ja viel angebrachter gewesen. Es kommt schon gut, das überlebt er schon. Aber Jesus fährt so krass ein, gleich mit dem Himmel, in die Problematik des Lebens, in die Unsicherheit hinein. Macht euch keine Gedanken. Ihr müsst nicht einmal darüber streiten, wer reinkommt und wer nicht und wer näher an mir dran ist in der Ewigkeit oder nicht. Es gibt dort viel, viel Raum im Hause meines Vaters. Und wenn ich gehe und euch den Raum vorbereite, dann werde ich wiederkommen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Naja, natürlich, wenn ich am Biken bin, am Joggen bin, mit dem Hund unterwegs bin, auf den Bergen bin, dann denke ich manchmal dem Himmel so nahe. Auch in der Anbetung, auch in der Herrlichkeit, aber zu endgültig und zu nahe, ich weiß dann nicht. Und dass Jesus genau diese Gedankengänge als Trost, als Fundament, als Sicherheit in ihr Herzen hineinkrachen ließ, dort bevor er ans Kreuz ging. Unglaublich, aber es war so. Wir bereiten ja auch keine Feier vor, ohne jemanden zu erwarten, oder? Also wenn wir niemanden erwarten, dann läuft es einfach normal. Aber wenn, dann bereiten wir uns vor. Jedes Flügeldreckli an der Scheibe muss noch weg. Und im Badezimmer, ihr lieben Frauen, da wird noch schnell auf Hochglanz poriert, weil die Gäste kommen. Die sollen ja nicht meinen, oder? Naja, lassen wir das. Jesus hat es so. Er erwartet Besuch. Er erwartet uns und er bereitet diese Städte vor. Er bereitet uns einen Ort vor und zwar so, und das ist mir ganz wichtig, dass es uns niemals langweilig wird dort. Ich kann euch nicht die Details erraten, die erschrecken mich teilweise auch ein bisschen. Also ehrlich, wenn ich vom gläsernen Meer höre, dann denke ich immer, wie soll ich da fischen, wenn das Meer aus Glas ist? Oder wie soll ich segeln in diesem Glasmeer drin, da bleibt ja die Yacht stecken. Oder irgendwie so, es gibt schon so Bilder. Und dann denke ich manchmal, sind wir jetzt dann tatsächlich irgendwo so wie auf einer Wolke schwebend Und irgendwie, also ich meine Anbetung schon gut, aber ist es wirklich so, dass ich manchmal das Gefühl habe, es sollte nie aufhören? Also ich meine wirklich nie. Gar nie. Manchmal habe ich den Verdacht, da wird es mir doch langweilig auf dieser Wolke. Und so gibt es noch viele andere Dinge und Bilder in der Bibel, die hemmen mich ein bisschen, das richtige Wasser hier einfach einzutauschen in ein Glas Wasser. Ich weiß nicht. Aber eines ist mir klar geworden, wenn Jesus so spricht, der drüben war in der Ewigkeit und in diese Zeit hineingekommen ist und er sagt, ich mache euch alles bereit, dann ist das eines mit hundertprozentiger Garantie nicht, nämlich langweilig. Amen? Ja, ich hoffe doch. Er bereitet uns einen wunderbaren Ort vor, denn wir sind ja nicht Gäste, die dann einfach wieder abhauen. Wir bleiben dort, für immer und ewig. Wir sind seine Kinder. Zudem sichert Jesus seine Zusage noch ab und bekräftigt, so komme ich dann wieder und werde euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Das hätte er nie so gesagt, wenn er nicht in sich drin ganz tief die Wahrheit gelebt, gewusst, gepflegt, sich danach gesehnt hat, dass es dort viel, 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 viel besser ist als alles, was er auf dieser Erde angetroffen hat. Alle unsere Gottesdienste, alle unsere Andachten, all unsere Bibellesen, all die tiefen Gespräche, Gesänge, Ausdrucksweisen, Liebesbeweise und alles Nasenwasser gegen das, was wir einmal erleben werden in alle Ewigkeit. Und darum hatte das Jesus so dringend drin, denn er wusste, was er erwartete im Vaterhaus. Wir wissen es nicht. Wir sind Stümper. Wir ahnen es, wir schätzen, wir hoffen irgendwie. Aber es ist wichtig, dass wir diese Perspektive darum nicht einfach verdrängen, weil wir sie nicht verstehen, sondern dass wir sie packen, dass wir es richtig krachen lassen da drin, dass etwas Neues aufbricht. Es ist der absolute Wille, dass wir bei ihm sind. Ihr habt schon gemerkt, er hat nicht gesagt, ich sende euch dann Engel, die holen euch. Oder ich sende euch den Chefdiplomaten, oder? Ihr habt es ja schon gemerkt. Er hat gesagt, ich komme dann selber wieder und hole euch. Ich sehe einige ein bisschen mit hochgezogenen Mundwinkeln. Verstehst du, das freut mich enorm. Mich freut es nämlich auch, ich bin Chefsache. Ich bin nicht delegiert. Er holt uns dann selber. Es liegt ihm sowas am Herzen, dass wir bei ihm sind. Er kann es kaum erwarten, um zu kommen und uns alle zu ihm zu ziehen. Warum? Dass es uns langweilig ist dort oben. Nee, Gott, ich denk nicht so. Dass es spannend ist in alle Ewigkeit, eine Spannung, die wir sonst nie erleben würden. Einen Frieden, eine Freude, kein Schmerz, kein Leid, kein... Boah. Einfach herrlich. Einfach zum Reinknien in diese Botschaft. Einfach zum Fröhlichsein und zum Frohlocken. Ich steigere mich jetzt nicht in etwas hinein. Aber ich denke, der Heilige Geist will da schon noch etwas wecken in uns an Sehnsucht nach dieser Herrlichkeit. Und nicht, solange nach Holen rauskommt und das Kärtchen reinlässt, ist das Leben ja nicht einmal so schlimm. Hast du es auch schon gehört? Also wir haben es ja so schön, von mir aus könnte das ewig so weitergehen. Das ist ja fast wie der Himmel. Hast du eine Ahnung? Eben keine hast du und ich auch nicht. Der absolute Wille Jesu ist, dass du für immer und ewig bei ihm wohnst. Ungetrübt. Er hat nur Lieblingskinder, verstehst du? Ich weiß dann manchmal nicht so recht. Weißt du, hier auf dieser Erde verkaufen wir uns ja immer. Wir sind die mega guten Verkäufer, die uns verkaufen, sich selbst verkaufen. Also ich meine, wir stellen uns immer super dar. Das beste Beispiel bin ich, oder? Also ich meine, du hast mich noch nie schlecht über mich sprechen hören. Das Gegenteil schon. Oder mindestens so den Leuten ein bisschen nachhelfen, dass sie auch drauf kommen, was für ein toller Typ ich bin. Verstehst du, so läuft das Leben, eine Riesenbühne. Aber Jesus hat das weg und er will uns auch ohne dieses Zeugs unbedingt in seiner Nähe haben. Ja, es ist sogar sein Gebet. Vater, ich will. Und das will ich dann wirklich. Wo ich bin, dass wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast. Scheint ja fast so, als hätte er eine Riesenfreude, dass du ihm gehörst. Scheint so, oder? Wenn ich das lese. Damit sie, und jetzt kommt's wieder, meine Herrlichkeit sehen. Ehrlich, mit diesem gläsernen Meer und Kristall und all diesem und weißt du, ehrlich, ich lasse jedem die Freude an der Goldkrone und all diese Dinge. Ich lege sie auch nicht aus. Es gibt viele, die das, es ist schwierig für mich, das so. Aber mit dem, Herrlichkeit ist tipptopp. Also, dass sie meine Herrlichkeit sehen, ob dann das menschliche Bilder sind, weil die Worte gefehlt haben oder was auch immer. Aber weißt du, du weißt, was ich meine, oder? So eine Krone ist hart und drückt, ein Beret ist viel einfacher oder eine Mütze. Also, allerdings ist die Krone gegen oben offen, das ist auch ein schönes Symbol. Ein Hut ist immer zu oben und eine Krone offen. Es gibt viele Bilder, aber das ist doch gut, dass sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Und wenn ich den Jesus so erlebe in meiner Zeit mit ihm, dann kommt er mir nicht trübselig vor. Also dem Jesus, dem ich begegne, der mir durch sein Wort, seine Liebe zeigt und all das, das ist für mich nicht langweilig. Das ist nicht Glas und das ist nicht Gold, das sind so Bilder. Ja, okay, aber du weißt, was ich meine. Mit dieser Herrlichkeit, die wir schon hier ein bisschen erleben, kann ich was anfangen. Und das in alle Ewigkeit und es wird uns nie langweilig, sonst hätte er nicht eine solche Sehnsucht, uns dabei zu haben, so richtig dabei haben, ohne Wenn und Aber, die du mir gegeben hast. Jesus ging uns nicht nur voraus ins Vaterhaus, er erklärte auch, wie wir selber dort reinkommen, ganz klar. Er sagt, wir haben es gelesen, vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Er hatte dieses Wort ja an seine Jünger, an Juden gewendet. Und darum gibt es auch eine andere Möglichkeit der Übersetzung. Quasi, ihr vertraut ja Gott als Juden, aber jetzt vertraut auch mir. Wie auch immer, es geht ums Vertrauen. Es geht darum, dass wir uns ihm völlig anvertrauen. Vertraut auf Gott. Vertraut auf mich. Vieles will uns das kaputt machen. Wann hast du das letzte Mal gedacht, wie wird das alles wohl für mich enden? Wisst ihr, ich weiß auch nicht, ob es für mich einmal leicht oder schwer sein wird, hinüberzugehen. Das weiß ich nicht. Aber ich bete jeden Tag dafür, dass es Jesus gnädig macht. Für Elisabeth und für mich und alle anderen, die auch noch dazu wollen. Ich weiß es nicht. Aber eines weiß ich, er macht es richtig. Wann hast du aber zuletzt gedacht, wie wird das wohl für mich enden im Sinne von ängstlichen Gedanken? Ob es einmal wirklich reicht? Wenn wir dann da vor ihm stehen. Weißt du, darüber hört man wenig. Aber das sind schon Gedanken. Ich komme mir dann nur halbwegs großartig vor bei solchen Gedanken, muss ich dir schon sagen. Und wenn ich dann noch irgendwo in einer Ecke der Bibel lese, dass diejenigen, die am Wort Gottes gedient haben, besonders, da wird es mir manchmal auch ein bisschen, ach du liebe Zeit, und dann denke ich wieder, aber Jesus weiß es, Jesus kennt mich und er will mich dabei haben. Punkt. Also wenn es so schlimm wäre, er mag mir das Gute gönnen. Ob du genügen, ob du vor Gott bestehen magst. Du brauchst bezüglich deiner Heilsgewissheit nicht auf so ein inneres, wie soll ich sagen, Eiscreme-Gefühl warten. So irgendwie eine Heilsgewissheit so von einem... Nee, brauchst du nicht. Auch wenn du dieses, ich nenne es jetzt eben mal so, Eiscreme-Gefühl nicht kennst, sondern eher Zweifel und so. Dann darfst du heute Morgen beginnen, knallhart der Bibel zu vertrauen und den Glauben entwickeln in diesen Fragen. Vertraut auf Gott, vertraut auf mich, sagte Jesus Christus, Vers 1b. Und jeder, der den Namen des Herrn anruft, Amen, habt ihr Werner gehört, wird gerettet. Und wenn wir sagen, wir hätten nichts mit Sünde zu tun, ja, dann führen wir uns wirklich selbst an der Nase herum. Betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist gar nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns von jedem Unrecht reinigt. Von jedem. Gut, ich muss in Klammer jetzt noch dazu sagen, und da kommen wir später noch drauf, es geht aber nicht nur immer wieder rein zu werden, sondern es geht darum, rein zu bleiben. Verstehst du? Bildlich ausgedrückt, ein gestriegeltes und gewaschenes und poliertes Schwein ist auch sauber. Aber es ist nicht rein. Die nächste Sekunde liegt es wieder in der Pfütze. Da sollen wir nicht geistliche Schweine sein, sorry der Ausdruck, sondern ihr versteht schon, okay? Und Jesus war schon in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden. Wir haben es gesungen, aber die Welt erkannte ihn nicht, wir haben es gesungen. Er kam in das Seine, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen denen aber, die ihn aufnahmen, jetzt kommt es wieder. Wir haben es gehört in der Einleitung, schenkte er Vollmacht, Kinder Gottes zu werden oder zu sein, Johannes 10, 1, 10 bis 11 und so weiter. Das ist quasi Gottes Taste für Werkeinstellung. Werkeinstellung, das kennst du, oder? Wir Menschen haben auch so eine Werkeinstellung nötig. Wir haben uns völlig vergaloppiert. Seine Gnade stellt unser entgleistes Leben wieder auf Werk. Oder ich sage Schöpfungseinstellung zurück. Ohne Sünde, vollkommene Vergebung. Das ist wie beim fehlmanipulierten Handy. Du kannst dann irgendwo wieder Werkeinstellung drücken und dann ist es wieder einigermaßen Durchschnitt. Oder wie bei der neuen Nähmaschine meiner Frau, bei der Bernina, da gibt es eine Taste, die hat sie mir schon gezeigt, da kannst du drücken, da gibt es Werkeinstellung, da ist alles wieder zurück und gut. Da kannst du Blödsinn machen, was du willst, zack, Werkeinstellung, ist wieder gut. Und das, was wir gelesen haben, ist die Werkeinstellung, die Schöpfungseinstellung. Wir sind wirklich wieder frei. Und so ist das Abendmahl immer wieder der Ort, wo wir neu anfangen. Es ist aber auch der Ort, wo wir einmal Abschied nehmen werden von dieser Erde. Tschüss, wir gehen. Aber in Werkeinstellung. Vor Gott angenehm, wie er sich's gedacht hat. Er will uns bei sich haben. Ja, dann haben wir das jetzt gehört. Dann sind wir Wohnungsbesitzer im Hier und Jetzt schon. Wie wir zu dieser Wohnung im Vaterhaus kommen, wäre somit ja geklärt. Nur, für mich drängen sich dann schon noch zwei, drei andere Fragen auf. Bedeutet diese Sicherheit, dass es nun ja eigentlich egal sein kann, wie wir unser Leben in der neu gewonnenen Gemeinschaft mit Jesus Christus leben? Wir haben ja die Wohnung bereits zugesprochen bekommen. Wie weit kann ich mich aus dem Fenster lehnen, bevor ich rausfalle? Oder kann ich überhaupt rausfliegen als Gotteskind? Ich weiß schon, natürlich wohnen wir noch gar nicht in dieser ewigen Wohnung. Trotzdem, wir wissen, das ewige Leben ist nicht erst im Himmel, sondern wir leben es schon hier. Und es zählt schon hier. Nach Gottes Wort haben wir als Menschen ja einmal vor dem Gerichtstermin Gottes zu erscheinen. Ich habe in meinem Leben zugegeben recht, und ich bin schon lange ein Gotteskind, wenig Predigten über dieses Thema Gericht gehört. Aber es ist so. Wir haben einmal zum Gerichtstermin anzutraben, egal ob wir Wohnungsbesitzer sind oder nicht. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Ich will, dass ihr dabei seid. Hat mit dem nichts zu tun. Deshalb müssen wir uns doch die Frage stellen über unser Hier und Jetzt. Über unser Heute und Morgen. Wir müssen uns die Frage rechtzeitig stellen, damit wir später vor Gott nicht einmal beschämt dastehen müssen. Jetzt denkst du, na ja, aber ich meine, ja, man hört so wenig davon, aber wir packen es an. Viele sehen das Ganze mit der Wohnung ziemlich locker. Ich habe eine Wohnung, Jesus hat es gesagt, ich bereite euch zu, ich will euch mit mir haben, ich will euch dabei haben, also easy. Grundsätzlich ist es für diese Menschen auch ganz klar, dass man zunächst nichts zu tun braucht. Leistung spielt bei Gott keine Rolle, das ist so. Bei ihm gibt es keine Werksgerechtigkeit. Da gibt es nicht etwas zu verdienen oder abzubezahlen oder Hypotheken aufzunehmen oder weiß der Kuckuck was bei dieser himmlischen Wohnung. Und natürlich haben wir auch schon gehört, wir sind ja nicht nur Pfingstler, sondern auch noch evangelikal irgendwie, ein Kind Gottes kann niemals verloren gehen. Aber das Fazit von vielen ist dann einfach Gnade, 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 Gnade. Am Schluss bleibt einmal nur Gnade, wie es Luther gesagt hat. Schon einverstanden. Aber wenn dann dieses Gnade, 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 Gnade einmündet in einen Lebensstil, bei dem man sagt, mein Lebensstil und ein paar Sünden sind doch halb so wild, schließlich ist Jesus ja für mich gestorben. Wir kommen später drauf. Manche sehen das Ganze mit der Wohnung aber nicht so locker, wie die, die ich jetzt beschrieben habe. Grundsätzlich ist für sie auch klar, dass man zunächst nichts leisten muss, um in den Himmel zu kommen. Das ist ja logisch. Um in diese Wohnung Gottes hineinzukommen, die auf uns wartet mit diesem Jesus zusammen. Gnade und Sündenvergebung, weil Jesus gestorben ist, das sind die Voraussetzungen, auch für sie. Gar keine Frage. Aber für viele ist Gott, und jetzt wird es ernst, der strenge Besitzer und Vermieter, dem sie durch eine perfekte Einstellung und durch einen perfekten Lebensstil gefallen müssen. Also nicht locker vom Hocker, sondern genau das Gegenteil. Leistung, Mitarbeit, stille Zeit, Pflicht, Gemeinde besuchen, Einsatz, Einsätze, Mitarbeit, bis zum fast Verheizen. Es geht ja schließlich um den Siegeskranz. Da ist jede Sünde eine absolute Katastrophe. Und sie schieben sofort Panik, wenn ihnen was geschieht. Oder sie ignorieren es oder verdrängen es oder wollen es nicht wahrhaben oder sprechen sich raus. Es gibt so viele, die verwechseln ein gutes Gewissen mit einem schlechten Gedächtnis. Das sind zwei ganz verschiedene Dinge. Wir sind Sünder. Wir haben Sünde in unserem Leben. Sie schieben dann Panik, dass sie vielleicht aus der Gnade rausfallen können. Hoffentlich vergibt mir Gott noch dieses eine Mal. Und dann irgendwie setzt der Glaube ein und jawohl, bis zum nächsten Mal. Und darum ist mir der dritte Punkt so wichtig. Nicht Mietverhältnis, sondern Wohngemeinschaft. Das sind zwei ganz verschiedene Dinge. Es geht bei Gott und in dieser ewigen Wohnung nicht um einen Mietvertrag mit Gott, sondern es geht um eine Wohngemeinschaft mit unserem Vater im Himmel, nicht erst dann in der Ewigkeit und nicht erst dann, wenn es eng wird für uns, sondern als freudiger, lustvoller, erfüllter Lebensstil in der Macht und Kraft des Heiligen Geistes. Das beste Beispiel für mich ist das Beispiel der beiden verlorenen Söhne. Der jüngere der beiden, der alles verloren hatte, aber genau wusste, dass er nach Hause zu seinem Vater gehört, gibt da etwas ab. Wenn wir richtig darüber nachdenken, ich habe mich in den letzten Tagen und Wochen damit beschäftigt, so hatte dieser gefallene Sohn, der in die Sünde gefallen ist, die richtige Entscheidung getroffen. Er zieht wieder in die Wohnung ein und hör gut zu, eigentlich hatte er sie gar nie verloren. Er wohnte temporär nur nicht drin. Er wohnte bei den Schweinen, aber die Wohnung war bereit für ihn. Und darum ist es ganz entscheidend, dass wir in dieser Wohnung wohnen, in Gemeinschaft und nicht einfach bleiben. Ja, das viel übere Beispiel ist der ältere, ebenfalls verlorene Sohn, und das möchte ich uns ganz fest ans Herz legen. Er besaß ja eigentlich alles. Aber er verstand nicht, dass dieses Leben mit Gott nicht einfach Hausordnung war und nicht einfach Mietvertrag war. Und es gibt so viele ernste Christen, strenge Christen, perfekte Christen, verzeiht. So, wäre ich fast rausgefallen. Aber sie haben diese innige Beziehung nicht, dieses Leichte in der Vaterbeziehung, diese gelebte Gemeinschaftsbeziehung, die haben sie nicht. Es ist irgendwie Vertragserfüllung. Es ist immer Treue. Nicht, dass die Treue nicht vorkommt in der Bibel, aber einfach, es ist Treue, es ist Pflicht, es ist Zuverlässigkeit, es ist... Ja, so eben ganz reformatorisch-galvinistisch. Die Frage ist einfach, lebst du schon in dieser Wohngemeinschaft des Vaters? Oder lebst du noch in der Fremde oder sogar, und jetzt kommt das Stichwort, in einem vaterlosen Vaterhaus, wie der ältere Sohn? Aber wie auch immer, der nächste Punkt, das große Fest. Im Himmel wird ein mega großes Fest sein.
Und ich sage dir, ich freue mich drauf. Ich weiß zwar, dass da ein Gericht kommt, aber ich freue mich trotzdem. Und du wirst auch bald merken, warum. Das Merkwürdige ist ja, wenn ich Gericht höre, dann kommt bei mir keine Feststimmung auf. Ich musste mal vor Gericht, wegen einer Erbsache. Ich darf euch beruhigen, es wurde dann gar nicht länger darauf eingegangen. Ich erkläre es jetzt nicht, es geht so lang. Aber auf alle Fälle kam da keine Feststimmung auf. Als ich da antraben musste, meine Zeit, ich weiß gar nicht mehr, wo das Herz war, ob in der Hose oder weiß ich wo. Ist alles gut gekommen, kein Problem, aber Feststimmung war das nicht. Und jetzt ist das Verrückte, dass uns die Bibel, ich sage nicht, das verkaufen will, also das wäre untreffend, aber ich meine, jetzt soll da ein Fest sein und dann noch ein Gericht. Ja, Frau, freust du dich auch auf dieses Fest des Gerichtes? Siehst du? Beim Gericht denken wir eben sofort an Strafe. Die meisten, weil Ungehorsam im Spiel ist. Die Bibel redet aber von ganz verschiedenen Gerichten und darauf kann ich jetzt nicht eingehen. Völker, Israel und so weiter. Aber was ich sagen will, im Kontext unserer Leben als Wohnungsbesitzer, wie Jesus gesagt hat, ihr habt eine Wohnung, es ist Platz, ich liebe euch, da gehört ihr rein, in mein Vaterhaus hinein. Im Hier und Jetzt sind wir schon diese Wohnungsbesitzer. Gibt es nicht ein Strafgericht, sondern es gibt eben ein Preisgericht. Das Preisgericht Christi. Die theologischen Spezialisten gehen davon aus, dass das gleich nach der Entrückung sein wird. Also nur, um es anzusiedeln. Davon steht im 2. Korinther 5,10. Davon steht im Römer 14,10. Davon steht im 2. Korinther 4,14 und an vielen anderen Stellen. Sie sprechen davon, wir werden uns aber auch im Kontext unserer Besitzerschaft im Himmel, unserer Teilnahme im Himmel, auf folgende Stelle ausrichten. Der Himmel wartet auf uns, aber dazu gehört auch dieser Text. Wenn jemandes Werk bleiben wird, also der Grund ist Christus, der ist klar, aber es kommt darauf an, wie wir da drauf bauen. Wenn jemandes Werk bleiben wird, das er auf Christus gebaut hat, so wird er Lohn erhalten. Wenn jemand das Werk verbrennen sollte, so wird er ihn verwirken. Er selbst aber wird gerettet werden, jedoch nur so wie durchs Feuer hindurch. Ich kann euch sagen, ist das eine Stelle, die dir unglaublich gut gefällt. Also ich sehe, die Einzelnen hüpfen schon fast vor Freude. Juhui! Preisgericht! Dann kriege ich endlich mal den Lohn. Und du bist ja sicher, dass du viel bekommst, oder? Und da soll Freude aufkommen. Und das soll ein Fest sein. Kein Wunder pressiert es nicht so mit dem Himmel. Hat noch ein bisschen Zeit. Das Leben ist gar nicht so schlecht. Kuno Launer. Aber Jesus auf der anderen Seite mag es nicht erwarten, uns da reinzukriegen. Und irgendwo dazwischen stehen wir und wissen, dass das auch kommt. Die Bibel redet davon. Wenn jemandes Werk bleiben wird, haben wir gelesen. Aber es gibt ja dann auch noch diese Matthäusstelle, nicht nur eine, aber die Matthäus 10, 41 bis 42, dass dann steht, wer, wie immer wir heißen, einen Becher Wasser in Liebe weitergeben. Der hat es nicht umsonst getan. Vor allem, wenn es dann noch Blätterli drin hat oder
naja, den Rotwein lassen wir jetzt weg, aber immerhin. Also, es gibt Lohn. Es wird nichts unbelohnt bleiben. Also doch wieder Hoffnung. Ich möchte dieses Fest abschließen mit einem ganz simplen, einfachen Bild und Gleichnis, das mir immer wieder Mut gemacht hat. Natürlich hinken alle Gleichnisse, das ist klar. Aber vielleicht können wir dieses Preisgericht, das bei uns manchmal so ein mulmiges Gefühl weckt, so vergleichen mit der LAP, der Lehrabschlussprüfungsfeier. So, jetzt habe ich es hingekriegt. Viele nehmen dort in diesem Preisgericht der LAP-Feier ihr Zeugnis entgegen und entdecken da Noten, die sie ernüchtern lässt. Die den Vorstellungen der eigenen und der Eltern und des Lehrmeisters nicht so ganz gerecht werden. Die einen sind enttäuscht, die anderen sogar etwas zerknirscht. Aber hast du schon je einmal einen weinen sehen an der Lehrabschlussprüfungsfeier? Nee. Freude herrscht, weil die, die da zugelassen sind, haben bestanden. Bestanden! Da ist mir immer ein Bild oder die Begebenheit einer unserer Töchter, ist ja gleich welche, vor Augen, die bei dieser Feier und der Verkündigung, wo das rangmäßig angesiedelt ist oder lohnmäßig, nach vorne fast gehüpft und hat gesagt, juhui, ist ja fast nicht vorstellbar, was geschehen wäre, wenn ich gelernt hätte. Also will uns sagen, es war nicht die mega überaus schwingende Supernote, vielleicht ein bisschen Zerknirschtheit, aber wirklich nur in homöopathischen Dosen über die Note, die hätte vielleicht schon besser sein können, darum nicht auszudenken, was geschehen wäre, wenn ich gelernt hätte. Aber das war keine Traurigkeit in dem Sinn, denn es ist ein Fest im Himmel und wir freuen uns, dass wir bestanden haben. Dank Jesu Christi Sieg am Kreuz von Golgatha. Doch, unwichtig ist es nicht. Unwichtig ist es nicht. Es ist wichtig, auch wenn wir mit Nicht-Bestnoten qualifiziert sind, in diese Wohnung zu ziehen, ist es eminent wichtig, dass wir unser Leben hier nicht einfach so leben und den Himmel und dieses Gericht vor uns herschieben. Sondern es ist Vaterhaus. Nicht Mietvertrag, nicht Einhaltung, nicht einfach büffeln, nicht einfach verkrampft. Aber in der Gemeinschaft mit Jesus Christus und dem Vater im Himmel bekommen wir eine gute Bewertung, selbst wenn einzelne Dinge schiefgelaufen sind. Wir können aber alles richtig machen, wie der Sohn, der zu Hause geblieben ist. Aber ohne Liebe, ohne Beziehung, einfach nur Disziplin. Es ist nicht das, was Gott will. Er will die Liebe in dir wecken, auch heute Morgen beim Abendmahl. Ich blende den Zusammenschluss noch einmal ein und wir wollen gleich zum Abendmahl treten. Ich bitte, dass die Geschwister, die das Mahl austeilen, nach vorne kommen. Wir dürfen bei diesem Abendmahl den Ort feiern. Daheim im Vaterhaus. Wir sind Wohnungsbesitzer, schon im Hier und Jetzt. Aber lasst uns richtig reagieren. Erfüllt vom Heiligen Geist, gereinigt, aber auch motiviert, ihm zu gefallen. Nicht aus Pflicht, aus tiefer Liebe und Dankbarkeit. Nicht Mietverhältnis
Wohngemeinschaft. Und hier erleben wir eine tiefe Wohngemeinschaft mit dem Vater im Himmel, die Jesus Christus erworben hat. Und wir werden, und wir werden, und wir werden ein Fest feiern. Jesus Christus hat ebenfalls in dieser Zeit, bevor er ans Kreuz ging, nicht nur gesagt, seid fest, seid unerschüttert, vertraut auf den Vater und mich. Er hat auch gesagt, dies ist mein Leib für euch. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Und er hat auch gesagt, dieser Wein ist ein Bild, ist ein Ansporn für euch, daran zu denken, dass ich für euch gestorben bin. Immer wenn ihr es feiert, denkt an mich. Feiert dieses Mal, diesen Freisprich. Feiert dieses Daheimsein im Himmel, in dieser Perspektive der Wohnung, der Freude, der unendlichen Gegenwart. Wir singen miteinander noch einmal dieses herrliche Lied von Jesus. Feiern ihn.